Hallo und herzlich willkommen bei den Giganten. Wir sind wieder da für euch mit unserer dritten neuen Folge. Mein Name ist Markus Holzer und wie immer bin ich nicht alleine hier. Hallo und herzlich willkommen vor allem dir, lieber Shaggy Schwarz.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Markus. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind zurück. Zurück aus der Zukunft.
Mehr oder weniger. Fühlt sich ja vielleicht ein bisschen so an, wenn wir die Giganten wieder machen. Das hätten wir da auch ein bisschen an den Stellschrauben des Zeitraumkontinuums geschraubt. Ja, tatsächlich geht's heute, wie ich angekündigt habe, auch ein bisschen um ein Auto. Aber nicht um einen Mann, der was verändern kann und nicht einen Mann, der gegen das Verbrechen kämpft. Wobei, gegen eine Ungerechtigkeit oder eigentlich schon gegen ein Verbrechen, oder?
Ja, eigentlich schon. Mehrere Männer sogar. Also ein junger und ein älterer Herr, die dagegen auch angehen in den Episoden. Ganz klar würde ich schon so sagen, dass man das so auch sagen kann. Aber natürlich anders als Knight Rider. Aber ein Auto spielt hier auch eine ganz große Rolle. Das ist vollkommen richtig. Ein anderes Auto.
Jetzt sag uns doch endlich das Thema.
Ja, das haben wir alle ja schon. Also die Leute, die diesen Podcast hören, wissen ja schon, was für ein Thema das ist, weil der Podcast ja auch so heißt. Aber wir sind bei meiner absoluten Lieblingsfilmreihe, vielleicht meinem absoluten Lieblingsfilm. Und übrigens, das habe ich aufgehoben, um dir das jetzt zu sagen. Ich habe nochmal nachgefragt, meine Mutter, es ist tatsächlich der erste Film, mit dem ich jemals im Kino war.
Oh, das ist bemerkenswert.
Also, zumindest, an den ich mich erinnern kann, dass ich da im Kino war. Ich dachte immer, es wäre Zurück in die Zukunft 2, aber der ist ja deutlich später rausgekommen. Hier, der Film ist 1985 erschienen, da war ich auf jeden Fall im Kino, definitiv. Das war auf jeden Fall einer meiner ersten Kinofilme. Ob es wirklich der allererste war, weiß ich nicht, aber der erste mit Impact. Denn diese Filmreihe liebe ich bis heute. Vielleicht sogar mein absoluter Lieblingsfilm, Zurück in die Zukunft, der erste Teil. Wir werden uns heute hier, und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, auf den ersten Teil auch beschränken. Wir werden in einer anderen Episode mal auch bestimmt die anderen Teile auch nochmal ansprechen. Aber ich glaube, jeder Teil ist eigentlich irgendwie gefühlt auch eine ganze Folge wert. Auch die ganzen anderen Sachen, die es danach gab, die Zeichentrickserie, die es ja auch gab, die Comics, es gab ja auch Comics mit auch Background-Geschichten und Bücher, die werden wir heute auch nicht ansprechen. Wir beschränken uns heute auf den allerersten Film.
Ja, das habe ich in der letzten Folge auch schon erwähnt. Das ein oder andere Thema, das haben wir schon mal besprochen in der Ursprungsversion der Giganten, aber da haben wir eben viele Themen reingepackt in die Folgen und dann vielleicht auch nur teilweise gestriffen, sehr komprimiert erzählt. Wir wollen uns jetzt bei den Giganten Zeit nehmen, Zeit, die sie diese Themen auch verdient haben. Also auch ausführlicher mal reinzuschauen, vielleicht ein paar Anekdoten zu erzählen. Und das ist gerade bei Zurück in die Zukunft. Ja, das ist gefragt. Ich freue mich auch schon drauf, weil ich weiß ja, wie begeistert du von diesem Film bist. Und ich muss sagen, ich habe den ja auch erst vor wenigen Tagen mir angeschaut in Vorbereitung auf diese Folge. Und ich muss sagen, der ist auch richtig gut gealtert.
Also richtig gut gealtert. Den kann man sich bis heute noch super anschauen. Und ist genauso gut wie damals. Also ich würde sagen, es gibt wenig Filme, wo man, klar, wir sind ja auch hier in einer anderen Zeit, also in der alten Zeit, in 85, aber gehen ja nochmal in eine Zeit zurück. Und das ist ja auch nochmal das Spannende. Also wie man das damals auch gemacht hat. Den Film, würde ich sagen, der ist kein Stück gealtert. Kein Stück.
Was ja gar nicht so leicht ist bei so einem Zeitreisenfilm, weil da kann man auch ordentlich in den Gatsch greifen, sage ich ja mal auf Wienerisch, und sich da völlig verrennen quasi, wenn man das ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte später sich anschaut. Aber wie gesagt, hier hat man das wirklich gut gemacht und dabei war das ja gar nicht so leicht, damals überhaupt diesen Film ja auf die Beine zu stellen.
Ganz genau, auch da ein Studio zu finden, die Idee von Bob Gale, das ist nämlich quasi, der hatte die Idee zu dem Film und hat auch das Drehbuch zusammen mit Robert Zemeckis geschrieben. Robert Zemeckis, auch ein Regisseur, der davor mit der Jagd nach dem grünen Diamanten, also auf der Jagd mit dem grünen Diamanten, so einen ersten größeren Erfolg hat, aber danach, im Nachhinein, ich kann es ja mal vorwegnehmen, schon mal mit Roger Rabbit, was auch ein toller Film ist, die anderen Zurück in die Zukunft Filme, Forrest Gump als großes Beispiel, das ist ja so sein Aushängeschild, Castaway später, der Polar Express, aber auch so was Schreckliches wie der neue Pinocchio, der ist ganz, ganz schlimm, also solche Filme auch dann im Nachhinein gemacht hat und das ist aber auch, obwohl viele denken, Spielberg, das habe ich schon bei einigen gehört, wäre der Regisseur gewesen, aber der war der ausführende Produzent und auch Hauptproduzent und jemand, der ohne den es diesen Film auch nicht gegeben hätte. Ich gehe mal auf die Idee zurück. Die Grundidee kam von Bob Gale selber, der Autor sozusagen. Der hatte seine Eltern besucht, hatte ein Wochenende bei den Eltern verbracht. Dann auf dem Dachboden das Jahrbuch seine Eltern waren wohl auch zusammen im gleichen Jahrgang und zumindest in der gleichen Highschool. Und da hat er das Jahrbuch gefunden, hat sich dann das alte Bild von seinem Vater angeschaut und hat sich dann gedacht, dieser Typ ist mein Vater. Wäre ich denn, wenn ich in dem Alter gewesen wäre, mit ihm auch befreundet gewesen? Und das war die Grundidee die ihn dann dazu verleitet hat, da ein bisschen dran zu arbeiten und tatsächlich dieses Buch zu schreiben. Das grob schon in der ersten Fassung, hat sich noch einiges verändert, aber grob schon mal so war, wie es dann im fertigen Film war. Und Robert Zemeckis, der war sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, lass uns das zusammen machen. Da musste man aber erstmal einen Produzenten und vor allem auch einen Filmverleih finden, ein Studio, das diesen Film dann auch produzieren wollte. Und das war das Schwere. Denn da hatten alle irgendwie abgewogen, hab gesagt, nee, sowas, das wollen wir nicht verfilmen. Zeitreise, nee, das geht nicht.
Ich glaube, 1980 war grundsätzlich ja der Film, die Idee, das Drehbuch schon fertig, hat dann 5 Jahre gedauert und ich kann es irgendwie auch verstehen. Ich finde Zeitreisen auch schwierig. Es gibt gute Dinge, so wie Back to the Future oder auch Sliders, das haben wir so eine Serie in den 90er Jahren, die das ganz gut gelöst haben, aber sehr oft wirken halt so Zeitreisefilme oder Serien oder Folgen dann schon ein bisschen uninspiriert oder ein bisschen langweilig, weil man dann einfach nur das Übliche bringt. Also grundsätzlich kann ich diese Skepsis sogar ein bisschen nachvollziehen von diesen ganzen Studios.
Total. Also kann man schon verstehen, da hat man kein Geld gesehen. Aber beispielsweise Disney, die haben ja aus einem anderen Grund nochmal abgelehnt. Und zwar aufgrund der Geschichte, dass sich ja die Mutter in ihren späteren Sohn oder in ihren Sohn verliebt. Das konnte ein familienorientierter Unternehmen, zumindest damals wie Disney, konnte das definitiv nicht rausbringen, haben sie gesagt. Und da hatten die auch abgewunken. Und es war dann am Ende Steven Spielberg, der dann auch zusammen mit Robert Zemeckis und auch Bob Gale Universal überzeugen konnte. Der damalige Chef Sid Sheinberg hat dann zugestimmt, doch okay, wir machen Zurück in die Zukunft. Aber hatte dann auch ein paar kleine Änderungen, die er dort einbauen wollte. Eine witzige Änderung, die nehme ich schon mal vorweg, das ist der Titel. Er meinte auch, ja, wir haben Zukunft, Zeitreise, nee, das will ich nicht im Titel haben. Wir nennen den Film anders. Wir nennen ihn Spaceman from Pluto. Weißt du warum?
Gibt es ja die Szene, wo dann der Marty McFly einen Spaceman von Pluto spielt, ja, mehr oder weniger.
Ganz genau. Und da auch dieses Comic, glaube ich, was dieser Junge auf der Farm irgendwie hat. Ich glaube, das ist auch so betitelt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Jedenfalls, Zemeckis und Bob Gale dachten, das können wir nicht machen. Das ist eine Katastrophe. Ja, genau, das wollen wir nicht, so kann der Film nicht heißen. Und dann hatte Steven Spielberg die Idee, Sid Sheinberg, dem, wie gesagt, Chef von Universal, einen Fax zu schicken. Und auf dem stand, wir haben herzlich über deinen Witz gelacht mit dem neuen Titel. Das hat uns wirklich sehr amüsiert. Vielen Dank. Und Sid Sheinberg war damals scheinbar so unsicher, dass er jetzt gedacht hat, okay, was soll ich jetzt machen? Ich sag da lieber nichts mehr. So, das ist eine Geschichte, die sich bis heute überliefert. Ob es wirklich so war, weiß man nicht, aber diese Geschichte wird bis heute noch überliefert. Und das ist schon eine witzige Geschichte, oder?
Ich finde das lustig, aber ist auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, das so charmant quasi in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil ich weiß nicht, wenn das mit so einem Titel gelaufen wäre, was wirklich eigentlich was anderes aussagt, als man am Ende bekommt, ob das dann auch so ein Erfolg geworden wäre.
Weiß man auch nicht, wie das mit der Besetzung gewesen wäre, weil da gab es auch einige verschiedene Varianten. Man wollte unbedingt Michael J. Fox in der Rolle für Marty McFly haben. Das war klar. Der war damals ein kleiner Star durch Family Ties, eine tolle Familienserie. Die habe ich auch geschaut, du auch.
Ja, da fällt mir was Lustiges ein. Die hat nämlich sehr, sehr viele Namen gehabt im deutschsprachigen Raum. Die ersten, Family Ties ist ja 80er Jahre Sitcom. Die ersten paar Folgen liefen damals im ZDF unter dem Namen Hilfe, wir werden erwachsen. Dann bei RTL hat die Serie dann den Namen Familienbande erhalten, aber als das später dann bei ProSieben und ORF auch gelaufen ist in Österreich, da ist es wiederum jede Menge Familie. Also drei deutsche Titel.
Ich kenne es tatsächlich nur als Familienbande, witzig, das war mir gar nicht bewusst. Ja, ich hab's als Familienbande auch geliebt, gerade auch Michael J. Fox, der ist mir damals schon aufgefallen, den mochte ich sehr. Und nicht nur ich mochte den, Bob Gale und Robert Zemeckis mochten den auch sehr und wollten den unbedingt haben. Aber der hat abgelehnt. Der konnte auch nicht zwei Sachen auch gleichzeitig drehen, hat er gesagt, das mache ich nicht, ich bin hier festgebunden. Fox, der damalige Sender, hat auch gesagt, nee, den geben wir nicht her. Der soll hier das weiterdrehen. Da hat man rumgesucht und hat dann einige Schauspieler auch dann ja in der engeren Auswahl gehabt. Am Ende ist es erstmal Eric Stoltz geworden, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber kennst du noch ein paar andere Namen? Ich habe noch drei Namen mitgebracht, die auch tatsächlich vorgesprochen haben, die auch hätten Marty McFly sein können. Soll ich sie dir nennen?
Ja, bitte nennen sie mir. Ich hätte auch von Don Johnson getippt, aber den hatten wir in der letzten Folge.
Der war es nicht, aber es war John Cusack, der unter anderem der vorgesprochen hatte, der es nicht geworden ist. Ein anderer, den man auch in der engeren Auswahl hatte, war Johnny Depp. Auch der ist es nicht geworden. Und
der hätte richtig gut gepasst, glaube ich. Also nicht, dass der Michael J. Fox natürlich dann eine perfekte Rolle gespielt hat. Aber den Johnny Depp, den kann ich mir tatsächlich richtig gut vorstellen damals. Den jungen Johnny Depp natürlich.
Ja, könnte man sich vorstellen, aber natürlich ist Michael Schiff Fox in dem Fall, also da gibt es glaube ich keinen anderen Schauspieler, der ist die perfekte Wahl. Aber jemand, der auch noch in der engeren Auswahl war, war Ben Stiller. Auch der hatte vorgesprochen und da war kurz davor. Am Ende hat man sich dann für Eric Stolz entschieden, der auch schon damals einige tolle Filme auch im Vorfeld gedreht hatte, aber natürlich ein ganz anderer Schauspieler ist, eine ganz andere Art auch hatte, Marty McFly darzustellen. Ja, dieses Ernste.
Ja, ja.
Ja, und man hat ja sogar mit ihm angefangen zu drehen. Also man hat über 5 Wochen auch schon angefangen zu drehen und bis man irgendwann auch dann merkte, es funktioniert nicht. Der legt die Rolle auch ganz anders an, als er sollte. Viel ernster wäre der Film dann auch geworden. Und man hat dann gemerkt, das kann man so nicht machen und ist dann tatsächlich nochmal auf Michael Schiff Fox zugegangen und hat ihm das Angebot gemacht, wir brauchen dich, es geht nicht ohne dich. Er hat das Drehbuch nochmal gelesen und hat sich dann entschieden, Family Ties und auch Zurück in die Zukunft beides gleichzeitig zu drehen. Sprich, tagsüber Family Ties, abends Zurück in die Zukunft und dazwischen hat er 2 Stunden geschlafen. Auch die Filmcrew musste sich natürlich dann auch anpassen, den Zeiten auch anpassen. Viele Szenen, wo Marty nicht dabei war, wurden tagsüber gedreht. In den anderen Filmen, wo halt Michael Schiff Fox notwendig war, die hat man dann abends auch gedreht. Und das war schon auch anstrengend für alle Beteiligten. Aber die richtige Entscheidung.
Vor allem auch für den Michael Schiff Fox, denn wenn man weiß, also Sitcoms, die werden ja quasi im Akkord gedreht, da muss man sich quasi einlesen, das Drehbuch lernen und dann wird das gleich abgedreht, mehr oder weniger. Also, und da nochmal so einen Hollywood-Blockbuster nebenbei zu drehen, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ich meine, nachträglich muss man sagen, hat sich sehr bezahlt gemacht für den Michael J. Fox, der zum Megastar wurde. Aber er hat da auch wirklich sehr viel reingelegt. Also das ringt mir schon viel Respekt an.
Total.
Entschuldigung. Hatte man dann eigentlich, also die ganzen Szenen, die man mit dem Eric Stoltz schon gedreht hatte, die musste man ja alle nachdrehen, oder?
Die hat man alle nachgedreht. Also es gibt natürlich viele Aufnahmen, auch die man, wo man sieht, was mit Eric Stoltz schon gemacht hat. Eine Szene hat es aber, Eric Stoltz hat es in einer Szene geschafft, im Film zu bleiben. Nicht der Schlag am Ende, sondern in der Bar, wo quasi Marty mit seinem Vater dann da auch zu sehen sind. Da, diese Szene ist meines Wissens, die ist quasi im Film geblieben und das ist der Arm von Eric Stoltz.
Er hätte wahrscheinlich auch, musste man auch trotzdem in irgendeiner Form und Entschuldige, da muss man kurz einen Cut machen.
Ja.
Er wurde wahrscheinlich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise entlohnt. Also auch wenn man dann ja selber von Produktionsseite aus der Sendung oder aus dem Film nimmt, dann wird er wahrscheinlich dann trotzdem
klar.
Was natürlich ihn jetzt nicht befriedigt haben wird, der wird es gern gespielt haben, aber er wird auch nicht ohne was dann.
Also meines Wissens war es sogar so, dass man mit ihm gesprochen hat und er hat natürlich seine Gage bekommen oder zumindest einen Teil der Gage, die ausgemacht war und hat aber auch eingesehen, dass das irgendwie so auch nicht passt, so wie der Film angelegt war und so wie er seine Rolle hätte anlegen wollen. Er wollte auch nicht abrücken. Ich kann mir auch vor, er ist ein guter Schauspieler, also man kennt ihn beispielsweise auch, die Maske war natürlich ein groß, ja. Also nicht der Film mit Jim Carrey, sondern dieser, wo er diesen entstellten Menschen gespielt hat. Und natürlich aus Pulp Fiction hat er auch eine ikonische Rolle als Drogendealer. So. Also das ist schon ein guter, sehr, sehr guter Schauspieler, aber das hätte so irgendwie nicht gepasst. Ähnlich übrigens bei Doc Brown. Da hatte man auch nicht sofort an Christopher Lloyd gedacht. Also er war in der engeren Auswahl, der hat aber auch erstmal abgelehnt. Der hat auch erstmal abgelehnt und hat gedacht, nee, sowas, das drehe ich nicht. Ich will lieber Theater machen. So. Und da hatte man auch noch andere Leute in der engeren Auswahl, die man nehmen wollte. Und zwar jemand, der es eigentlich geworden wäre, aber der hat abgelehnt, ist John Lithgow. Den man ja auch, bekannter Schauspieler, der unter anderem ja auch bei Dexter, der Triangle Murder war beispielsweise. Jeff Goldblum war in der engeren Auswahl. Auch der hat es dann nicht gemacht. Peter Boyle unter anderem. Aber auch so Namen wie Robin Williams. Der war auch kurz in der engeren Auswahl für diese Rolle. John Cleese. Mickey Rourke. Auch der, über den hat man kurz nachgedacht. Stell dir das mal vor.
In alle Richtungen. Also ich muss sagen, John Cleese und Robin Williams kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Aber die anderen Namen, die du jetzt genannt hast, so weit reicht meine Fantasie dann irgendwie nicht, dass ich mir die als Doc Brown vorstellen kann.
Noch einen großen Namen, Gene Hackman, auch der war in der engeren Auswahl. Die haben teilweise abgelehnt oder haben es dann auch nicht geschafft. Und ein Christopher Lloyd hat sich dann von seiner Frau überreden lassen, doch mal einfach nochmal das Drehbuch durchzulesen. Der hat es wohl gleich in den Müll geworfen. Und der hat es dann getan und war dann tatsächlich auch am Ende dann doch angetan und hat dann diese Rolle auch gespielt, die ja bis heute ja auch wirklich seine ikonischste ist. Der hat auch einige andere tolle Sachen noch gedreht, aber das ist natürlich auch seine größte Rolle dann im Endeffekt gewesen.
Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass der Doc Brown sollte eigentlich ein Professor sein. Professor Brown. Ist das richtig?
Das ist richtig. Aber Doc Brown, also der, das hat dann besser, er sollte ja nicht unbedingt unterrichten. Ein Professor unterrichtet ja quasi auch nochmal. Und ich glaube, das hat dann schon irgendwie besser gepasst als Doc Brown dann auch. Mit diesen Haaren, die man ja auch irgendwie, der hat ja nicht wirklich so Haare, Christopher Lloyd. Die hat man dann auch mit behandelt, so dass die auch so wild umherflogen. Also das war schon auch sehr witzig. Jemand anders, der auch fast nicht in den Film geschafft hat, ist auch sehr ikonisch für den Film. Das ist das Auto. Der DeLorean hätte ursprünglich tatsächlich kein Auto sein sollen, sondern, und jetzt halte ich fest, ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank, der auch mit Atomenergie sozusagen durch die Zeit reisen konnte. Auch da hat man sich final dann gegen entschieden und hat sich dann für dieses Auto, was natürlich auch total toll war, entschieden.
Das ist natürlich schon interessant, wenn man bedenkt, wie ikonisch das Auto ist und wie sehr man das mit dem Film in Verbindung bringt. Und bis heute gibt es ja, ähnlich wie bei Knight Rider, als ich erwähnt hatte, dass es da heute noch Autos gibt und Merchandise, kommen ja heute regelmäßig noch neue DeLorean-Fahrzeuge auf den Markt. Also das ist ja schon bemerkenswert, dass das eigentlich gar nicht so geplant war und dass es dann aber so aufgegangen ist.
Ja, der DeLorean, die Marke war zu dem Zeitpunkt übrigens schon pleite. Also man hat da erstmal keine Autos herausbringen wollen, sondern das hat den Boom damals erstmal, also der Boom war gar nicht existent, weil es die Autos gar nicht mehr gab, als man da schon angefangen hat. Das war erst alles im Nachhinein später. Und der Kühlschrank, der hat ja später sogar in einem anderen Film nochmal eine Rolle gespielt. Man hat das tatsächlich, diese Idee mit dem Kühlschrank, nochmal bei Indiana Jones. Und da hatte Steven Spielberg sich das mitgenommen, nochmal genutzt. Ich weiß gar nicht, was der dritte Indiana, ich weiß nicht, wo das mit dem Kühlschrank war. Ich glaube, es ist der dritte.
Das werden wir auch nochmal hier in den Giganten wahrscheinlich in einer eigenen Folge klären, wenn es um Indiana Jones geht.
Achtung, Achtung, es gibt etwas zu gewinnen. Gestiftet vom Galeria Fulda. Dort arbeitet unser langjähriger Hörer und treuer Fan, der Happy Apple.
Und der hat sich nicht lumpen lassen. Da gibt es nämlich einen tollen Gewinn, den ihr abstauben könnt. Und zwar den Lego Iron Man Mark III aus der Infinity Saga. Kennt man bestimmt. Ein tolles Ding, den dürft ihr euch selber zusammenbasteln. Damit spielen, auf den Schrank stellen. Über 38 cm ist der hoch. Kann diverse Körperteile bewegen und sieht verdammt geil aus.
Ja, und wie ihr den gewinnen könnt, das erfahrt ihr bei Instagram. Dazu müsst ihr uns dort folgen. Alle Infos sind dann dort. Lass uns mal auch mal zur Zeitreise insgesamt kommen. Also das Auto, das gab es wirklich, wie den DeLorean, wie du es gerade gesagt hast, aber ein Fluxkompensator, den hat man tatsächlich für den Film entwickelt. Ich wollte sowas immer haben, einen Fluxkompensator.
Möchtest du auch in die Vergangenheit reisen?
Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen. Ich würde auch gerne in die Zukunft reisen. Also ich finde, Zeitreise wäre was ganz, ganz Tolles. Einer meiner Wünsche, und das da denkt meine Frau auch immer, irgendwas stimmt mit mir nicht, ist tatsächlich, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich in die 80er zurückreisen und mir ganz viele Masters of the Universe-Figuren kaufen. Das ist tatsächlich ernst gemeint von mir, aber sie glaubt mir nicht, dass ich das ernst meine.
Ich meine, da treffen wir uns halt wieder. Deswegen machen ja auch wir beide diesen Podcast. Ich würde auch am liebsten in die 80er zurückreisen. Ich habe sie ja quasi noch ein bisschen erlebt, aber so ganz bewusst würde ich ja gerne noch einmal diese Zeit mitnehmen. Also da reisen wir dann gemeinsam, du und ich, wenn das möglich ist.
Gerne. Und um diese, man muss ja das Auto auf 1, oder den Fluxkompensator auf 1,21 Gigawatt bringen. Und da brauchte man zumindest am Anfang noch Plutonium. Das hat ja Doc Brown auf unschöne Art und Weise von den Libyern sich besorgen lassen in dem ersten Teil. Aber später war es ja dann einfach Müll, was man da reingeworfen hat, was auch total witzig war, wie es dann auch dann da so funktioniert hatte. Das war auch eine sehr, sehr schöne Idee, wie ich finde. Lass uns mal direkt über auch eine Zeitreise machen, denn heutzutage schauen wir ja ganz, ganz viele Filme, Serien, wo dieses Nostalgie-Thema so ganz groß ist. Stranger Things als Beispiel, der Film oder ganz viele andere Filme, wo es auch um Nostalgie geht. 85 war das ja gar nicht mal so und trotzdem hatte man hier das Nostalgie-Thema ja gewählt, weil man ist ja in die 50er Jahre zurückgereist. Das war schon auch cool, auch generell Anspielungen, die man in der Jetztzeit, damit von Jetztzeit rede ich von 85, hatte, die dann auch in 55 aufgegriffen wurden oder umgekehrt, wie jetzt Goldie, der später Bürgermeister war in 55, aber noch in diesem Laden geputzt hatte. Also solche Sachen, die auch total spannend waren. Oder Strickland als Charakter, der Schulleiter, der ja 55 wie auch 85 dann auftritt. Also das sind tolle Sachen, wie ich finde. Oder die Musik auch. Lass uns doch direkt mal auch zur Musik kommen. Der Hauptscore von Alan Silvestri komponiert, war übrigens, ist mittlerweile sehr ikonisch. Damals waren aber die Macher erstmals nicht so überzeugt von Alan Silvestri. Also von ihm schon, aber von dem ersten Werk, was er komponiert hatte. Da hat man ihm gesagt, wir brauchen in 2 Tagen aber das Richtige. Und dann musste er in 2 Tagen, ich glaube mit einem Orchester mit über 50 Menschen, neu komponieren. Und dann ist dieses Ikonische rausgekommen, was bis heute ja wirklich auch eine der ikonischsten Filmmusiken überhaupt ist. Ein anderer Song, The Power of Love von Huey Lewis and the News, der übrigens auch Oscar-prämierter Song ist, der spielt ja auch eine große Rolle. Und Huey Lewis spielt übrigens auch eine Rolle in dem Film, der Musiker. Der ist in diesem, als Marty McFly am Anfang in der Schule mit seiner Band auftritt, ist es ja so ein Casting. Und einer von den Menschen, der dann laut sagt, das ist mir zu laut, diese Musik, ist Huey Lewis selber. Das fand ich auch sehr, sehr witzig.
Ja, auch legendär. Das ist ja heutzutage auch so eine 80er-Jahre-Hymne tatsächlich geworden. Also wenn man so an die 80er-Jahre denkt, und ich bin ein großer Fan der Pop- und Rockmusik der 80er-Jahre, da gehört Huey Lewis und The News einfach dazu tatsächlich. Und dieses Musikstück, das kommt ja auch mehrmals in diesem Film vor. Das ist einfach ikonisch tatsächlich. Ähnlich ikonisch wie der Main-Score, den du gerade schon erwähnt hast.
Ähnlich ikonisch wie aber auch Chuck Berry und seinen Song, den Marty ja dann quasi in den 50ern spielt und da am Anfang ja mit der Band dort spielt und auch die Schüler und Schülerinnen da auf diesem Abschlussball das erstmal total feiern, aber später dann tatsächlich eher irritiert sind von dem Song. Und dann sagt Marty auch, ja, irgendwann, eure Kinder werden es mögen. Und einer aus dieser Band, Marvin Berry, also sagen wir so, einer von dieser Band ist am Telefon und sagt, hallo Chuck, ich bin's, dein Cousin Marvin Berry. Hast du das gerade gehört? Und das ist ja auch witzig, wie quasi Marty McFly in den 50ern dann die Rock'n'Roll-Musik quasi erfunden hat.
Ja, aber was ja gar nicht funktionieren kann, weil er kennt es ja von irgendwo her. Also muss ja da Chuck Berry schon geschrieben haben. Das ist so dieses Zeitreisen-Komplex-Problem. Aber tatsächlich, also der Witz ist natürlich hervorragend, weil der Chuck Berry hat ja den Song wirklich 1955 geschrieben. Der wurde 1958 zum ersten Mal aufgeführt. Das heißt, das passt von der Timeline her auch tatsächlich ins wache Leben.
Ja, passt total. Also vielleicht war es ja dann doch irgendwie so. Und wir sind ja in der Jetztzeit nach der Zeitreise. Das heißt, das kann auf jeden Fall auch so passiert sein.
Eine andere Musiker-Personality spielt auch noch eine große Rolle. Das habe ich auch herausgefunden tatsächlich, weil mich das interessiert hat, weil es gibt da die Szene, die wir erwähnt haben, wo der Marty sich als Alien verkleidet. Er nennt sich übrigens Darth Vader. Das hat er auch mitgebracht quasi aus den 80er Jahren. Und da gibt es eine Szene, wo er eben die E-Gitarre spielt und sich verkleidet. Und diese E-Gitarre, die spielt aber nicht der Michael J. Fox, sie spielt der Eddie Van Halen. Und das fand ich schon sehr interessant, weil ursprünglich war das so, dass die Filmmacher wohl tatsächlich Van Halen-Musik auch verwenden wollten, aber die Band wollte da nicht mitmachen und hat Eddie Van Halen einfach selber gesagt, ja, dann mache ich das einfach selber. Und dann hat er dieses Riff gespielt, das wir da hören.
Vollkommen richtig. Also das auf jeden Fall Eddie Van Halen, das ist schon auch, wie viel Musiker dann auch hier quasi irgendwie eine wichtige Bedeutung haben für den Film. Auch schon ganz toll. Lass uns mal über ein paar Charaktere auch nochmal sprechen.
Unbedingt!
Ich habe Mr. Strickland schon angesprochen. Ikonisch, ganz klar. Der Typ, den kennt man ja auch aus anderen Filmen. Er spielt gefühlt immer die gleiche Rolle auch in anderen Filmen. Und auch in der Reihe ist er auch total wichtig. Lass uns über die Freundin von Marty kurz sprechen, Jennifer Parker. Auch gleich ganz spannend, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt. Das war ursprünglich auch eine andere Frau, die das gespielt hat. Melora Hardin hat die Rolle ursprünglich gespielt, aber als dann Eric Stolz durch Marty McFly ersetzt worden ist, hat man gemerkt, oh, die ist fast einen Kopf größer als Michael J. Fox. Das heißt, man hat sie dann durch Claudia Wells auch nochmal ersetzen müssen. Auch da, aufgrund der Hauptdarstellerwechsel, musste man auch den Nebencharakter irgendwie tatsächlich auswechseln. Jemand, der total ikonisch natürlich, ich habe es heute schon oft gesagt, aber das ist leider diese Filmreihe auch so.
Zum Glück nicht leider.
Ja, ist natürlich der von Thomas F. Wilson gespielte Biff Tannen oder die ganzen Tannens, die er auch spielt. Auch wie er sich quasi verändert in dem Film durch die Zeitreise. Toller, wichtiger Charakter, ein schöner 80er-Jahre-Bösewicht. Für mich auch jemand, wenn man über Bösewichte aus den 80ern oder generell über Filmbösewichte spricht, jemand, der oft übersehen wird. Dabei ist es einer der für mich größten Filmbösewichte überhaupt, Biff Tannen. Wie stehst du zu dem?
Ja, ich finde ihn ja, er wird ja in den Nachfolgefilmen vielleicht noch ikonischer, wenn ich da auch den Begriff verwenden darf, nochmal überzeichneter, aber das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil das ist ja wirklich ein Ungustel, ein sehr, sehr unsympathischer Mensch, der auch den Vater sehr schlecht behandelt, ursprünglich, und der dann aber auch in der Schule auch schon so ein Ungustel war. Also der hat sich auch nicht verändert, im Gegenteil, der hat das mitgenommen aus seiner Schulzeit und endet aber dann so, wie wir uns das wahrscheinlich alle wünschen, nämlich er ist dann quasi der Handlanger oder der Untergebene, der Bedienstete vom Vater. Wobei man sagen muss, die Familie, die war auch schon ein bisschen creepy von Marty McFly. Also den hat die Zeitreise von Marty auch gut getan. Also das ist schon,
ja,
was soll ich sagen, die sind alle sehr komisch, ursprünglich.
Ursprünglich, genau. Als er dann die Zeit ein wenig verändert hat, waren sie auch alle ganz anders. Und da sprichst du gerade die Eltern an. Lass uns kurz über die auch sprechen. Lea Thompson spielt Lorraine McFly oder Baines, wie sie ursprünglich auch noch hieß, die sich ja quasi erstmal in ihren Sohn auch verliebt, das auch eine tolle Darstellerin für diese Rolle. Auch das hat unglaublich gut gepasst und ist total spaßig. Und da taucht das erste Mal sowas auf, wie diese Gags über die Unterhose. Das kann man ja ganz kurz erwähnen. Product Placement hat man hier schon ein bisschen gehabt. Wobei, ich glaube, da ist gar nicht so viel Geld geflossen mit Calvin Klein, denn das war das, was auf der Unterhose stand. Und so hat sie ihn dann auch genannt, weil sie dachte, er heißt auch Calvin Klein, hat das dann auch einfach so gesagt. Und
da gab es halt damals noch die Entschuldigung. Und früher hat man wohl auch die Namen auf die Unterhose geschrieben in der Schule. Ja. Damit auch niemand, die dann nach dem Sportunterricht quasi die falsche Unterhose anzieht.
Aber man hat aber danach auch wirklich richtig viel Geld einnehmen können mit Calvin Klein. Gerade Jugendliche waren riesengroße Fans dann davon geworden. Und nach dem Film hatte sich der Marktanteil in diesem Genre Unterhosen tatsächlich verdoppelt für Calvin Klein. Also das hat auf jeden Fall sich da gelohnt.
Aber ist es nicht so, dass es nicht in allen Ländern Calvin Klein war?
Es war in, ich glaube, Italien war es nicht Calvin Klein, da hieß er einfach Levi. Also aufgrund von Levi Strauss natürlich. Aber in Deutschland war es Calvin Klein.
Ja.
Ja. Der andere Charakter, der auch total wichtig auch ist, natürlich ist der Vater, George McFly, gespielt von Crispin Glover, der auch ein toller Schauspieler ist. Über den reden wir auch nochmal, wenn wir über Teil 2 und 3 reden, weil da gab es nochmal ein paar Streitigkeiten mit ihm, denn der hat dann nicht mehr mitgespielt, aber man hat trotzdem ein paar Szenen benutzt und hat ihn quasi auch nochmal von einem anderen Darsteller darspielen. Aber das machen wir in einer anderen Rolle. Der hat auch eine tolle Veränderung. Ich mag auch seine deutsche Synchronstimme, wie Crispin Glover, wie er am Anfang dieser schon so ein bisschen auch creepy Nerd ist, der ja quasi dann Lorraine auch ja bespannt, so der Baum aus. Auch was
das ist eine lustige
tolle
Szene eigentlich, wo der Martin sagt, um Gottes Willen, mein Papa ist ein Spanner. Das ist sehr lustig.
Ja, viel lustiger finde ich, dass dann der Vater, den er quasi anfährt, dann in dem Fall jetzt Marty anfährt und dann ruft, mir ist schon wieder einer vors Auto gelaufen. Also scheint das da auch vielleicht öfters da an der Stelle auch zu passieren. Denn Lorraine ist da kein Kind von Traurigkeit. Also die spielt ja auch mit ihren Reizen, die weiß schon genau, was sie macht. Und das erschreckt ja Marty auch am Anfang so ein bisschen. Am Ende schafft er es natürlich auch, dann die beiden dann doch zusammenzubringen. Aber das ist auch eine tolle Geschichte innerhalb dieses Films. Definitiv sehr interessant. Im Grunde sind das die wichtigen Charaktere. Man hat ja noch die Geschwister und so weiter.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Es gibt nämlich auch einen Hund. Das ist der Einstein. Ist es immer der gleiche Hund? Weil der müsste ja dann weit über 30 Jahre alt sein. Den gibt es ja in den 55er Jahr und auch im 85er Jahr.
Genau, das sind natürlich verschiedene Hunde, die den auch dargestellt haben insgesamt.
Aber im Filmserienkontext ist immer der gleiche Hund, oder?
Ich glaube, der gleiche Hund ist, ja.
Bemerkenswert.
Ja, aber natürlich gibt es ihn in Jung und Alt und so weiter. Natürlich benannt nach Albert Einstein, definitiv, denn wir wissen, Doc Brown war ja auch ein großer Fan von Albert Einstein.
Ja, sie fast die gleiche Frisur.
Ja, kann man insgesamt so sagen. Ja, das Ende, da war ja dann auch, wir haben die Veränderung, er kommt zurück in der Zeit, also durch die Zeit wieder zurück aus der Vergangenheit in dem Fall, hat die Zeit auch verändert, zu seinen Gunsten, muss man sagen, da hat sich einiges verändert. Und dann am Ende taucht plötzlich wieder Doc Brown mit dem Auto auf, diesmal braucht man keine Straßen, denn da, wo wir hingehen, braucht man keine Straßen. Das ist übrigens ein Zitat. Über den können wir gleich reden, was Ronald Reagan später auch in seinen Reden nochmal eingebaut hat. Aber der wird ja im Film auch genannt. Aber dieses Ende, da kommen wir gleich auf Ronald Reagan nochmal zu sprechen, dieses Ende war als offenes Ende sowieso geplant. Zu dem Zeitpunkt hat man nicht gedacht, dass man nochmal das fortsetzen wird. Was man dann gemacht hat, ist, dass man das Ende nochmal für Teil 2 nochmal neu gedreht hat, weil auch die Darstellerin von Jennifer Parker ausgetauscht werden musste, weil die tatsächlich ihre Schauspielkarriere zeitweise aufgrund von persönlichen Dingen beendet hatte. Deswegen wurde die komplettes Ende auch nochmal neu gedreht für Teil 2. Aber Ronald Reagan, das ist eine Geschichte, die du, glaube ich, auch magst.
Ja, weil da wurde ja, wie du gesagt hast, im Film erwähnt und der hat sich aber gar nicht drüber geärgert, ganz im Gegenteil. Dem hat das richtig getaugt, dass er da vorkommt.
Ja, der hatte, in dem Film wird erwähnt, da fragt halt Doc Marty, wer ist denn dann in der Zukunft Präsident? Und er sagt Ronald Reagan. Und der, Ronald Reagan, der Schauspieler? Und das mochte tatsächlich Ronald Reagan so sehr, dass er diesen Film auch im Weißen Haus gezeigt hat und an der Stelle zweimal angehalten hat, laut gelacht hat und dann wieder weiter hat laufen lassen. Die andere Frage war dann auch, wer ist Verteidigungsminister? War es John Wayne oder so? Da gab es ja auch da für die verschiedenen Märkte, internationalen Märkte, auch verschiedene Namen, die man da auch benutzt hatte. Also das ist auch ein total toller Film. Generell, wie hier mit der Zeit auch gespielt wird, wie man, ich habe es ja eben schon gesagt, wie man in den verschiedenen Zeiten, das wird ja mit Teil 2 und Teil 3 nochmal größer, weil die Welt ja dadurch und die zeitliche Welt zumindest nochmal größer wird, wie man das da auch so benutzt hat in den verschiedenen Zeiten, welche auch Running Gags man hatte, wo Marty immer aufwacht und nicht genau weiß, wo er gerade ist und solche Sachen. Das ist einfach, das macht einfach diese Trilogie auch total gut aus. Viele Leute mögen Teil 3 nicht, aber ich bin auch ein großer Fan von allen Filmen. Für mich gehört das einfach zusammen. Für mich ist es ein großer Film. Für mich ist das einfach ein tolles Universum, was nahezu perfekt ist.
Ja, immerhin. Tatsächlich, wenn man das heute sich anschaut, man weiß, es gibt Teil 2 und Teil 3, und man guckt dieses Ende an, das du gerade erwähnt hast, kommt man nie auf die Idee, dass da nur ein Film geplant war tatsächlich, weil dieses offene Ende eben dann wunderbar in den nächsten, über den nächsten Film oder in den nächsten Film auch hineinleitet. Und da hat man quasi Glück gehabt, vielleicht hat man auch insgeheim ein bisschen gehofft, dass man es fortsetzen kann. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil wie gesagt, das Ende ist ja eigentlich perfekt, wenn man das weitererzählen möchte.
Ist es auch, aber es hat dann tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, bis man dann auch Film 2 und Film 3 übrigens back-to-back beide auch gedreht hat. Und ein anderer Charakter, der auch in Teil 1 auftaucht, ein Schauspieler, der später noch ganz groß war, ist Billy Zane übrigens. Der spielt einen der Freunde von Biff in der Vergangenheit. Der ist vielleicht noch zu erwähnen. Andere bekannte Namen tauchen dann auch immer in Teil 2 und Teil 3 auch nochmal auf. Aber das ist jemand, der da auch schon auftaucht. Und hat sich da auch, ich wusste das gar nicht mehr, als ich ihn das letzte Mal mir nochmal angeschaut habe. Und dann dachte ich, hä, das ist doch Billy Zane. Und habe da auch nochmal kurz angehalten und geschaut. Ähnlich wie es Ronald Reagan gemacht hat, als er erwähnt wurde. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Also insgesamt wirklich ein perfekter Film. Ein perfekter Film. Und über die anderen Filme werden wir auch auf jeden Fall nochmal reden. Aber das machen wir auch in einer anderen Ausgabe. Über das Merch, über die Zeichentrickserie werden wir nochmal reden. Es gibt ja auch Comics dazu, wo übrigens auch die erzählt wird, woher sich übrigens, und das ist ja ein Kritikpunkt, was viele auch haben, woher sich Doc und Marty überhaupt kennen. Weil viele denken sich, ist ein bisschen seltsam. Teenager, der zu diesem älteren Herrn geht und mit dem Abenteuer erlebt, fand man damals auch schon so ein bisschen seltsam. Es wird in diesem einen Comic übrigens auch erklärt, warum das so ist. Aber das will ich nicht heute erzählen.
Ich fand das gar nicht seltsam, muss ich sagen. Aber es würde mich natürlich trotzdem interessieren. Ich kenne den Comic nicht, würde mich natürlich dann tatsächlich auch interessieren. Aber ich habe mich das nicht gefragt. Ich finde, die haben so eine wunderbare Chemie miteinander, dass man das einfach, also ich habe das vorausgesetzt, ja, die verstehen sich halt, die unternehmen halt Dinge, beziehungsweise der Marty, der schaut halt auch ein bisschen auf zum Doc Brown, weil er immer irgendwelche verrückten Dinge erfindet. So habe ich das zumindest in meinem kleinen Erzählkosmos wahrgenommen tatsächlich. Haben wir übrigens jetzt eine ganze Folge gemacht, ohne den Namen Hill Valley zu erwähnen?
Wir haben Hill Valley nicht erwähnt, wir haben hier Twin Pines Mall oder
Lone Pine Mall heißt es dann am Ende.
Ja, haben wir nicht erwähnt, genau. Wir haben viele, das sind einfach viele Sachen. Ich glaube, wir haben gar nicht mal den Film so richtig zusammengefasst, oder? Haben wir das gemacht? Nee. Pass auf, das darfst du jetzt mal machen, ganz am Ende des Podcasts.
Ja, es ist so, dass hier der Marty McFly und der Doc Brown, die sind natürlich miteinander befreundet und es passiert dann ein Unglück, ich fasse es ganz kurz zusammen, nämlich der Doc Brown, der dieses Plutonium er geholt hat aus Libyen, das läuft nicht alles so glatt und dann wird er erschossen und der Marty, der weiß nicht rein und aus, weiß aber, er hatte die Zeitmaschine und muss hier in die Vergangenheit zurück, um hier dann noch einmal das glatt zu bügeln und quasi den Doc Brown zu retten und das macht er dann oder versucht er dann im Jahr 1955 und da trifft er in Hill Valley unter anderem seine Eltern.
Ja. Und verändert die Zeit.
Ich habe es extra so zusammengefasst, damit sich das alle nochmal anschauen. Aber ich glaube, die Synopsis, die trifft das, oder?
Ja, hast du sehr, sehr gut auch nochmal zusammengefasst. Ja, und wir haben jetzt auch so die wichtigen Dinge, die wichtigen auch Fun Facts aus dem ersten Teil auch zusammengetragen. Und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann auch mal darüber wieder reden können, denn die anderen Filme liebe ich natürlich auch sehr. Da gab es etliche auch Veränderungen und auch, ich finde, wie gesagt, einige Running Gags, die man da im ersten Teil noch nicht als Running Gag vorhatte, aber durch Teil 2 und Teil 3 halt zum Running Gag wurden. Auch da hat man geschickt auch hier mit verschiedenen Zeitebenen innerhalb der eigenen Historie gespielt. Das fand ich auch sehr, sehr cool, wie man das da gemacht hat. Für mich, wie gesagt, einer der tollsten, wenn nicht der tollste Film aller Zeiten. Es war einer der ersten Filme, die ich meiner Frau gezeigt habe. Die kannte den auch noch nicht, weil sie sich für sowas gar nicht interessiert hat. Und auch sie musste zugeben, dass der Film wirklich, oder die Filmreihe in dem Fall auch wirklich gut ist.
Wie findet ihr das denn? Also meine jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist es auch einer von euren Lieblingsfilmen? Würdet ihr auch gerne mal eine Zeitreise unternehmen? Vielleicht mit uns mit in die 80er kommen? Oder doch eine ganz andere Dekade wählen? Das würde mich auch mal interessieren, ob wir vielleicht eine ganze Reisetour unternehmen und schauen, was man den 80ern noch alles so tun kann. Oder ob es euch irgendwie in ganz andere Zeiten verschlägt. In die Zukunft möchte ich persönlich nicht unbedingt, weil ich weiß nicht, ob das wirklich besser wird, die Zeit. Ich würde lieber in die schöne, gute, alte Zeitreisen.
Ja. Wir werden aber in eine andere Zeitreise. In 2 Wochen werden wir uns auf jeden Fall wieder hören. Da werden wir dann auch wieder miteinander reden über ein anderes, neues, teures Thema. Da freue ich mich schon drauf. Denn das wird ein Thema sein, was uns beide auch sehr, sehr eng miteinander verbindet.
Richtig. Was mit auch der Grund ist, warum es diesen Podcast überhaupt gibt.
Ja, aber ja, das werden wir jetzt noch
dann
nicht verraten,
später,
oder?
Genau. In 2 Wochen, da gibt es dann die ganze Folge.
Damit sind wir raus für heute. Ich sage Dankeschön. Ich würde sagen, ach komm, warum nicht? Normalerweise ist es ja so, dass ich auch die Abschlussworte sprechen will, aber das mag ich gar nicht so. Ich finde es schöner, wenn der Markus euch nach Hause schickt.
Nach Hause möchte ich euch gar nicht schicken. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr das gerade hört, aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und ich hoffe, ihr teilt uns auch mit, wie euch das gefallen hat. Vor allem, wie gesagt, würde mich interessieren, wo möchtet ihr hinreisen und seid ihr auch so begeistert wie der Shaggy von diesem Film? Ich werde mir jetzt auch nochmal die Musik anhören. Huey Lewis and the News, das geht immer. Und ansonsten in 2 Wochen hört ihr uns wieder und ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal.